Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Ihr habt eine aktuelle Folge Seitenweise Glück eingeschaltet und das ist diesmal keine normale Folge in der Hella, die mir gegenüber im Studio sitzt.
Hallo.
Und ich zwei Romane besprechen, die wir gelesen haben. Dies ist eine Sonderfolge, die wir immer mal gerne dazwischen schieben und in denen wir, wie wir immer so schön sagen, hinter die Kulissen der literarischen Welt entführen und Berufe vorstellen, Autorinnen vorstellen und Dinge rund um Literatur, die uns interessieren. Und diese Woche sind wir für diese Sonderfolge nicht zu zweit. Wir haben eine Gästin im Studio. Und die stellt sich kurz selbst vor, würde ich sagen. Hallo.
Hallo. Freut mich, hier zu sein. Mein Name ist Chantal Busse und ich bin Sprecherin, überwiegend Hörbuchsprecherin. Und ich bin sehr gespannt, worüber wir heute reden. Ich freue mich auf eure Fragen.
Wir haben einiges zu besprechen. Chantal, wir haben dich eher kennengelernt als du uns. Wir waren nämlich bei einer Lesung von Only Margo, ist schon ein paar Wochen her. Und da haben wir dich zum ersten Mal gehört, durften wir dir lauschen. Und dann haben wir dich quasi wieder getroffen bei einer Lesung von Im Leben nebenan von Anne Sauer, vor kurzem erschienen. Und da warst du im Publikum als Gästin auch da.
Und hab geheult.
Und genau, du warst sehr ergriffen.
Oh Gott, ja.
Denn du kamst quasi dazu, weil du auch das Hörbuch eingelesen hast von Im Leben nebenan. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir dich ein drittes Mal sehen und haben dich eingeladen.
Wie schön. Das freut mich sehr. Mir wurde zugetragen, dass ihr bei der Lesung bei Only Margo wart oder von Only Margo. Ich glaube, ich habe da in dem Moment irgendwie das Publikum so weitestgehend ausgeblendet, aber dann wisst ihr ja schon so ein bisschen,
wie du klingst,
wie ich klinge, was ich mache.
Und du wirst auch gleich ein bisschen was lesen, sowohl aus Only Margo als auch aus Im Leben nebenan.
Genau.
Aber vorher würde uns brennend interessieren, wie man denn eigentlich Hörbuchsprecherin wird. Erstens. Und zweitens, ist man dann nur das oder auch noch anderes?
Oh wow. Das ist schon so eine Frage, die kann ich gar nicht so leicht beantworten, weil das ganz unterschiedliche Wege tatsächlich gibt. Ich glaube, der klassische ist, wenn ich mir so meine KollegInnen angucke, dass die an der Schauspielschule Schauspiel studieren. In meinem Fall war es so, ich habe schon immer, beziehungsweise ich habe in der Schulzeit schon angefangen, Schauspieltraining zu haben, beziehungsweise in der Schauspiel AG zu spielen. Und spätestens dann, nachdem ich die Schule abgebrochen hatte, hat mir das ganz viel Halt gegeben. Aber ich wollte eigentlich Schreiben studieren in Hildesheim. Und dass ich dann in Stuttgart Sprechkunst studiert habe, was ich dann letztlich studiert habe, war eine Aneinanderreihung von Zufällen oder einfach richtig gutes Bauchgefühl, ich weiß es nicht genau. Ich habe durch Hörensagen von diesem Studium erfahren und dachte mir, ich will nach Hildesheim. In Hildesheim gibt es eine Aufnahmeprüfung. Wenn ich nach Stuttgart gehe und diese Aufnahmeprüfung für Sprechkunst mache, habe ich halt meine Aufnahmeprüfung mitgemacht. Und das war eigentlich der einzige Grund, warum ich da hingegangen bin. Und dann war es da richtig, richtig schön. Und im Gegensatz zu, und es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, der Aufnahmeprüfung in Hildesheim, war das einfach ein wohliges Bad, in das ich da eintauchen durfte. Und dann bin ich dort hängen geblieben irgendwie. Ich habe die Zusage bekommen, sowohl auch aus Hildesheim als auch aus Stuttgart. Und mein Bauch hat gesagt, geh nach Stuttgart. Du hast keine Ahnung, was das wird. Was das überhaupt ist. Ich meine, niemand kennt dieses Studium, aber es war genau richtig so.
Und das heißt, dann bist du fertig mit deinem Studium und dann kommen erste Aufträge oder wie etabliert man sich dann am Markt?
Das ist auch ein weites Feld. Also für mich ehrlicherweise, ich hatte, wie gesagt, als ich in dieses Studium gegangen bin, keine Ahnung, was ich damit eigentlich machen kann. Und ich habe es sehr genossen, diese Freiheit zu haben und gleichzeitig hat das natürlich auch bedeutet, dass es wenig Sicherheit gab, wenig Handfestes und so sehr ich es genossen habe, mich auszuprobieren, habe ich spätestens zur Mitte des Studiums gemerkt, ich brauche jetzt irgendwas, irgendeine Richtung, irgendein Ziel und dann habe ich quasi selbstständig mir mal angeguckt, wo kannst du denn eigentlich hingehen? Und ich habe relativ früh gemerkt, ich sitze gerne am Mikro. Ich habe Freude an der Arbeit mit Texten und habe dann meine ersten Hörproben fertig gemacht und die dann rausgeschickt und parallel tatsächlich auch schon angefangen, externe Workshops zu besuchen. Also so ein bisschen mehr den Blick nach draußen zu wenden und so ein, vielleicht, wenn man es so sagen möchte, so ein bisschen marktwirtschaftlicher zu denken. Also weniger diesen künstlerischen Aspekt, der auch wichtig und schön ist, aber gleichzeitig dir dann eben letztlich keine Jobs bringt. Und vielleicht wäre das auch so meine einzige Kritik an diesem ganzen Studium. Mehr der Blick nach draußen und wie der Markt eigentlich funktioniert. Gerade eben auch im Kontext von, was verändert sich gerade durch KI, in welchen Bereichen will man überhaupt arbeiten. Ne? Man muss nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, man muss nicht alles abdecken, aber man sollte schon wissen, was bringe ich stimmlich eigentlich mit? In welchen Genres sehe ich mich selbst, an was habe ich Freude? Ich habe zum Beispiel damals im Studium zweimal ein Casting für Nachrichtensprechen mitgemacht und dachte mir, wen wollen wir denn hier jetzt eigentlich veralbern? Das ist doch, meine Stimme wird nicht für Nachrichten gebraucht. Nein, das passt einfach nicht. Und trotzdem war das irgendwie so gesetzt, das ist ein Weg, den man gehen kann und deswegen machen wir das jetzt. Und ich musste mich da so ein bisschen emanzipieren und eben auch so meinen eigenen Weg finden und gucken, woran habe ich denn eigentlich Freude und wofür funktioniert meine Stimme eigentlich?
Ganz viel Freude hast du an Romanen.
Ja.
Und vielleicht ist das ein ganz guter Moment, wo du uns mal was vorliest.
Okay, ja, das ist relativ am Anfang von Only Margot von Ruthie Thorpe. Ein ganz fantastischer Roman. Ich erzähle gar nicht so viel, ich springe einfach direkt rein. Margots Babyparty wurde von Tessa organisiert, der Inhaberin des Restaurants, in dem Margot arbeitete. Tessa fand es lustig, dass die Torte wie ein riesiger Schwanz aussah. Vielleicht, weil Margot ledig und mit gerade mal 19 von ihrem Professor geschwängert worden war. Tessa konnte sehr gut backen. Sie stellte alle Desserts des Restaurants selbst her. Und bei der Penistorte hatte sie sich selbst übertroffen. Mit einem handgeschnitzten 3D-Phallus aus 12 Biskuitschichten, eingehüllt in mattrosa Zuckerguss. Sogar eine Handpumpe war mit im Spiel. Und nachdem alle, denn sie kriegt ein riesiges Baby, zur Melodie von For He's a Jolly Good Fellow gesungen hatten und Margot die Kerzen ausgepustet hatte, wieso eigentlich, es war ja schließlich nicht ihr Geburtstag, drückte Tessa kräftig auf die Pumpe und weißer Pudding spritzte oben heraus und lief an den Seiten herunter. Tessa johlte begeistert. Margot tat so, als lachte sie mit, aber später weinte sie auf dem Klo. Margot wusste, dass Tessa die Torte ihr zuliebe gebacken hatte. Tessa war liebevoll, aber auch gemein. Als Tessa herausfand, dass der Hilfskoch nichts mehr riechen und schmecken konnte, weil er als Jugendlicher fast totgeprügelt worden war, servierte sie ihm einen Teller Rasiercreme mit Blumenerde und erzählte ihm, das sei ein neuer Nachtisch. Erst als er zwei große Bissen genommen hatte, sagte sie ihm, er solle aufhören. Margot wusste, dass Tessa nur versuchte, etwas Leichtigkeit in eine deprimierende Situation zu bringen. Es war sozusagen ihre Spezialität, Tragödien in Slapstick zu verwandeln. Doch es schien ungerecht, dass die einzige Liebe, die Margot zu spüren bekam, so unzulänglich und schmerzlich war. Ihre Mutter Cheyenne hatte ihr gesagt, sie solle abtreiben. Ihr Professor hatte sie regelrecht dazu gedrängt, abzutreiben. Tatsächlich war Margot unschlüssig gewesen, ob sie das Baby vor allem deshalb behalten wollte, um den beiden zu zeigen, dass sie sich von ihnen nichts vorschreiben ließ. Der Gedanke, dass sie deswegen auf Distanz zu ihr gehen könnten, war ihr gar nicht gekommen. Oder dass sie sogar komplett in der Versenkung verschwinden könnten, wie der Professor. Cheyenne hatte Margots Entscheidung zwar nach einer Weile akzeptiert und versuchte sogar, ihr beizustehen, doch ihre Unterstützung war selten hilfreich. Als bei Margot die Wehen einsetzten, tauchte Cheyenne erst 4 Stunden später im Krankenhaus auf, weil sie auf der Suche nach einem guten Teddybär die ganze Stadt abgeklappert hatte. »Du wirst es nicht glauben, Margot, aber am Ende bin ich doch wieder zu Bloomingdale's, weil die den besten hatten.« Cheyenne arbeitete schon fast 15 Jahre bei Bloomingdale's. Der Anblick ihrer schwarz schimmernden Strumpfhosenbeine zählte zu Margots frühesten Erinnerungen. Cheyenne streckte ihr den Teddy entgegen, er war weiß mit leicht zerknautschtem Gesicht, und sagte mit quiekender Stimme, »Presst das Baby raus, ich will endlich meinen Kumpel Hallo sagen!« Cheyenne trug so viel Parfum, dass Margot fast froh war, als sie sich in die Ecke setzte und anfing, auf ihrem Handy Poker zu spielen. Pokerstars. Das war ihre Lieblingsbeschäftigung. Den ganzen Abend lang Kaugummi kauen und Poker spielen und all die Loser fertig machen. So nannte Cheyenne die anderen Spielenden immer. Loser. Eine der Krankenschwestern war gemein und zog über den Namen her, den Margot sich ausgesucht hatte. Margot wollte das Baby Bodhi nennen, wie Bodhisattva. Cheyenne fand den Namen zwar auch blöd, aber sie verpasste der Krankenschwester trotzdem eine schallende Ohrfeige und sorgte damit für großen Wirbel. Zugleich war dies der Moment, in dem Margot sich von ihrer Mutter am meisten geliebt fühlte. Und sie sollte sich diese Ohrfeige und die verblüffte Miene der Krankenschwester noch viele Jahre in Erinnerung rufen. Aber das war nach der Periduralanästhesie und einer langen Nacht, in der sie durstig wie ein tollwütiger Hund nach Eiswürfeln jaulte und einen gelben Schwamm bekam, an dem sie saugen sollte, weil Schwämme bekanntlich gute Durstlöscher sind. »Was zur Hölle ist das denn?« sagte Margot mit dem Schwamm im Mund. Er schmeckte nach Zitrone. Das war, nachdem sie pausenlos gepresst und schließlich auf den Tisch gekackt hatte, woraufhin ihr Geburtshelfer das Zeug mit angewiderter Miene wegwischte und sie ihn anschrie, »Ach, kommen Sie, das haben Sie doch alle schon gesehen.« Da lachte er, »Stimmt, Mama, und jetzt noch einmal kräftig pressen.« Und dann der magische Moment, als man ihr Bodhis glitschigen, roten Körper auf die Brust legte, die Handtücher um ihn gedrückt. Seine Augen waren fest zugekniffen. Sie machte sich sofort Sorgen, weil er so mickrig war. Vor allem seine Beine wirkten unterentwickelt, wie bei einer Kaulquappe. Er wog nur 2700 Gramm, trotz des Liedes, das sie auf der Babyparty für sie gesungen hatten. Und sie liebte ihn. Sie liebte ihn so sehr, dass ihr schwindelig wurde.
Vielen, vielen Dank. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Only Margot ist bei Echo erschienen, einem Imprint von HarperCollins und das Hörbuch bei Harper Audio. Falls ihr noch mal tiefer in Only Margot einsteigen wollt, scrollt mal ein bisschen runter in unserem Feed. Wir haben Only Margot auch schon mal besprochen. Und liebe Chantal, ich habe dir natürlich wieder aufmerksam gelauscht und mir ist direkt eine Frage gekommen, weil ich konnte also auf dein Skript schielen. Ja. Da waren ganz viele Notizen und Zeichen drin. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie du dich auf so einen Text vorbereitest und was ich jetzt gesehen habe und Dörte gesehen habe, was alle anderen aber nicht sehen konnten, natürlich, weil wir hören. Was machst du mit dem Text?
Wenn ich ein Skript bekomme, dann lese ich mir das logischerweise erstmal durch und mache mir Markierungen. Und das kommt so ein bisschen auf die Zeit an, wie ausführlich diese Markierungen sind. Und tatsächlich, als ich angefangen habe, die ersten Hörbücher zu sprechen, habe ich mir noch viel mehr Markierungen gemacht. Ich war so, oh mein Gott, ich muss jedes Wort und alles irgendwie mehr markieren. Also quasi eine Partitur einzeichnen in den Text, wie ich den dann später im Studio sprechen werde, im besten Fall. Was ich auf jeden Fall immer noch mache, ist, dass ich mir die wörtliche Rede farblich markiere. Jede Figur hat ihre eigene Farbe. Und damit gehe ich den ganzen Text durch und dann weiß ich zumindest schon mal, das ist jetzt die Figur, die spricht, die hat die und die Stimme und das hilft mir so ein bisschen die Orientierung im Text zu behalten. Und wenn ich noch mehr brauche, weil ich merke, dass der Text ein bisschen anspruchsvoller geschrieben ist im Sinne von, vielleicht wird gerne mal auf den Punkt verzichtet, vielleicht wird sehr viel mit Nebensätzen gearbeitet oder es sind irgendwie gedankenzusammenhängende Sätze, die so erstmal nicht ganz ersichtlich sind, dann mache ich mir kleine Bögen unter die Sätze. Ich markiere mir die Sinnwörter, das heißt, wo die Betonung gesetzt werden soll, damit ich den Überblick nicht verliere. Und das hilft mir, so durch den Text zu kommen und im besten Fall direkt, wenn ich diese Markierungen sehe, zu wissen, da geht die Reise hin, da fängt ein Gedanke an, da hört er auf. Was ich auf jeden Fall brauche, ist, mir immer Pausen einzumarkieren, weil ich dazu neige, recht schnell zu lesen und mir immer mal wieder so kleine Pausen gönnen muss. Und die muss ich mir wirklich so mit Rot da einmarkieren, genau.
Und einen kleinen Smiley habe ich auch gerade gesehen.
Und den kleinen Smiley, genau. Und was ich auch mache, ist, mir so kleine Regieanweisungen an die Seite zu schreiben. Das heißt, wenn da zum Beispiel steht, flüsterte sie oder schrie sie oder so, dann schreibe ich mir das auch an den Rand.
Und der Smiley war jetzt an welcher Stelle? Den habe ich nämlich nicht gesehen.
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist das so, ich mache den gerne mal an entweder an wörtliche Rede dran oder wenn das so ein bisschen mit einem Lächeln gesprochen werden sollte. Genau.
Ja, und ich finde Only Margot von Ruthie Thorpe, ich weiß, das haben wir gerade eben alle schon gehört, das ist ja auch fulminanter Romanauftakt mit ganz vielen verschiedenen Farben und Ebenen schon drin, die da aufgemacht werden. Was mich interessieren würde, war das jetzt deine Only Margot-Stimme?
Spannend.
Ja, also hörst du verschiedene Farben oder Betonungen oder Lesarten in den verschiedenen Romanen?
Ich würde schon sagen, dass, also mir selber fällt das meistens gar nicht auf, dass ich irgendwas anders mit meiner Stimme mache. Aber ich glaube, es hat so ein bisschen was, wenn ich das körperlich beschreiben müsste, wäre das, dass ich mich nochmal innerlich mehr aufrichte und mehr Spannung in den Körper kommt. Und dadurch entsteht dann, glaube ich, diese Stimme. Ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass das jetzt explizit eine Margot-Stimme ist. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel in Kinderbüchern oder Jugendbüchern auf jeden Fall auch nochmal anders spreche. Und da vielleicht auch nochmal bewusster, als wenn ich Belletristik oder, ich würde mal sagen, so Bücher lese, die deren Protagonistinnen so alt sind wie ich.
Ist das im Grunde so, als würdest du eine Rolle einnehmen? Sobald das Mikro an ist und du liest los, nimmst du die bestimmte Rolle an. Also dann bist du jetzt die Romansprecherin, die anders klingt eben als eine Kinderbuch.
Vielleicht eher, ich bin dann im Job. Also, das hat dann weniger was mit der Figur an sich zu tun, weil ich glaube, ich wäre ja nicht besetzt worden, wenn ich meine Stimme so doll verstellen müsste, um darauf zu passen. Deswegen verlasse ich mich erstmal auf meine Stimme, wie sie eben klingt, und gehe davon aus, das passt schon. Da hat sich irgendwer was bei gedacht. Grüße an alle Lektorinnen da draußen. die besetzen das nämlich und die wollen ja dann auch nicht, dass ich jetzt irgendwie meine Stimme nochmal massiv verstelle. Und das würde auch auf Dauer wahnsinnig anstrengend sein. Das hält man oder ich halte das auch nicht durch. Das geht für die wörtliche Rede, wobei es da natürlich auch Abstufungen gibt in manchen Fantasy-Büchern, wenn man da irgendwelchen Drachen oder Fabelwesen die Stimme geben muss, dann denkt man sich manchmal auch so, was habe ich mir denn dabei gedacht am Anfang, als ich dachte, ich spreche jetzt alle so. nee, aber im Großen und Ganzen bleibe ich schon so in meiner Stimme, aber es ist mehr Spannung im Körper.
Weil du gerade sagst, das hält man körperlich auch nicht durch. Wie lange dauert es denn, um zum Beispiel Only Margot einzusprechen? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Seiten, aber ich würde mal aus meiner Erinnerung irgendwas zwischen 300 und 400 Seiten hat der Roman. Das Gute ist jetzt eine weite Bandbreite, aber kannst du beschreiben oder hast du noch im Kopf, wie lange das so gedauert hat? Nur die Aufnahme.
4 Tage, ja. Und wir nehmen pro Tag, wir fangen um 10 Uhr an und hören im besten Fall so gegen 15 Uhr auf.
Weil dann ist man auch erschöpft.
Man ist erschöpft. Also ich glaube, man könnte theoretisch auch noch länger, aber schöner wird's nicht. Also das merkt man einfach tatsächlich körperlich, dass man langsamer wird, unkonzentrierter wird vor allem und der ganze Sprechapparat einfach irgendwann nicht will. Man macht natürlich zwischendrin Pausen, eine große Mittagspause, kleinere Pausen und dann kommt man eigentlich ganz gut durch so einen Tag.
Ja, und die Stimme ist ja auch einfach Instrument und Muskel und so und ermüdet ja auch. Also ich kann mir vorstellen, das ist schon auch sehr, sehr körperlich, der Job eigentlich.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also im Grunde, mein Körper ist mein Instrument und die Stimme, der Klang, den ich versuche dadurch zu erzeugen, indem ich den trainiere. Und ich würde schon sagen, Hörbuch sprechen ist wie ein Marathon zu laufen. Und man braucht Ausdauer, man braucht die richtige Technik. Also man muss schon irgendwie richtig atmen können. Man muss schon auch wissen, wie kann ich meine Stimme einsetzen, ohne die ganze Zeit Druck zu geben oder zu viel zu hauchen oder sonst irgendwas. Das würde meine Stimme zumindest sehr anstrengen.
Und bereitest du dich auf so eine Aufnahme denn körperlich auch vor? Oder ist das etwas, was du eigentlich die ganze Zeit machen musst, weil du ja deine Stimme noch sehr, sehr lange einsetzen möchtest? Und muss man die weiterhin trainieren? Musst du die pflegen?
Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich aber auch so gut wie jeden Tag im Studio sitze. Und dann ist das mein Training. Im Studium, oh Gott, jetzt haut mir jeder auf die Finger, wenn ich das so sage. Im Studium war das schon ein Ding, auch aufwärmen, Artikulationsübungen zu machen und so weiter. Aber beispielsweise eine Coachin, mit der ich gearbeitet habe, meinte zu mir, lass die mal weg, weil du bist sowieso schon so sauber artikuliert. Und wenn du da noch mehr Fokus drauf legst, dann passiert das, dass das zu doll wird und dass dann die Konsonanten zu sehr knallen und so weiter. Deswegen, also alles, was t, k, p und so weiter ist, dass das einfach zu weit nach vorne geht, wenn man da jetzt nochmal explizite Übungen für macht.
Ja, kann ich mir vorstellen, weil ein Roman ist ja auch einfach eine Form von Unterhaltung und braucht wahrscheinlich auch eine andere Stufe von Professionalität, als wenn man einen Spot zum Beispiel einspricht, der drei Sätze beinhaltet und die dann sitzen müssen, und zwar auf jeder Silbe, auf jedem Buchstaben.
Ja, ja. Ja. Wobei es ein, da finde ich ganz spannend, ich finde die Arbeitsweise und wie das so im Hintergrund abläuft, ganz spannend, weil bei der Werbung sitzen mir mitunter 8 Leute auf dem Ohr. Im Hörbuch sitze ich ganz oft mit einer Tontechnikerin, mit einem Tontechniker alleine da. Also es gibt noch nicht mal mehr Regie. Und das Verhältnis stimmt meiner Meinung nach einfach nicht. Also ja, eine Werbung muss auch gut klingen, aber nicht 8 Menschen, die alle noch ihren Senf dazugeben wollen, gut. Und im Gegensatz zum Hörbuch denke ich mir manchmal, ich würde mir so wünschen, mehr an die Hand genommen zu werden, nochmal Input zu kriegen, nochmal neue Sichtweisen, weil Texte können so unterschiedlich interpretiert werden.
Wie kommt denn ein Buch zu dir? Also du hast gerade schon gesagt, LektorInnen suchen im Grunde aus. Mhm. Das heißt, man muss ja irgendwie da connected sein und das muss sich jemand kennen.
Genau.
Und dann?
Erstmal, wie lernen die einen eigentlich kennen? Bei mir war das so, beziehungsweise das ist eigentlich so der gängige Weg, dass man Hörproben fertig macht und am Anfang sind das dann eben, weil man keine Referenzen hat, irgendwelche Snippets aus Büchern, die man aufgenommen hat, und die schickt man ein und im besten Fall landen die nicht einfach nur im Spam-Ordner, sondern bei einer dieser Lektorinnen auf dem Schreibtisch und die hat gerade Zeit und die Kapazität, sich neue Stimmen anzuhören oder ist vielleicht auch auf der Suche und dann findet die meine Stimme in dem Fall und speist sie in eine Kartei ein. Und wenn dann ein passendes Projekt kommt, dann sucht sie diese Stimmen raus, hört die sich an und im besten Fall nimmt sie dann meine und fragt, ob ich Interesse hätte, dieses und jenes Projekt. Ich bekomme dann eine E-Mail mit den ganzen Infos, natürlich Inhaltsangabe, Umfang, also wie viele Tage soll aufgenommen werden, in welchem Zeitraum und so weiter. Und wenn ich Zeit habe und Lust auf das Projekt, dann sage ich zu, wir machen Termine aus mit dem Studio. Und dann geht's los an dem Tag. Also ich tauche dann, wenn ich dann das Skript bekommen habe und vorbereitet habe, im Studio auf. Und in der Regel nehmen wir irgendwas zwischen 3 und 5 Tage auf.
Und Vorbereitung vorher? Das Lesen, was würdest du sagen, wie viel Zeit steckst du da rein? Lesen, Notizen machen etc.?
Etwa noch genauso lange wie Studiozeit.
Und weil du gerade gesagt hast, du würdest dir manchmal ein bisschen mehr so einen Sparringspartner wünschen, hast du denn da die Möglichkeit, dann zum Beispiel die Lektorin anzurufen und zu sagen, oh, ich habe irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Figur, kann ich die so und so betonen oder ist die eher lebhaft oder doch traurig?
Jein, also ich glaube, jede Lektorin wäre auf jeden Fall bereit, Rede und Antwort zu stehen und da im besten Fall, wenn sie kann und Zeit hat, auch zu helfen, aber nicht, was die Gestaltung angeht. Also das ist mein Job oder dann eben im besten Fall der Job einer zur Seite gestellten Regie. Was es manchmal gibt, ist, dass, also natürlich, die suchen Aussprachen zum Beispiel raus und stellen die zur Verfügung. Und was auch immer wieder passiert, vor allem im deutschsprachigen Raum, dass man sich mit den AutorInnen verknüpft. Und zumindest da vielleicht eventuell auch nochmal nach einer Aussprache fragt oder was ich auch manchmal mache, ist, dass ich frage, wie sie diese Figur denn so für sich im Kopf hatten, wenn ich selber nicht sofort ein Bild im Kopf habe. Und das hilft auf jeden Fall, aber im Großen und Ganzen bin ich mit der Gestaltung schon allein. Das klingt jetzt so negativ, aber es bietet ja auch eine Freiheit. Und es ist ja auch immer eine neue Interpretation eines bereits bestehenden Kunstwerks und das Hörbuch ist dann einfach nochmal ein Add-on.
Wenn du dann im Studio bist, gibt's dann doch nochmal Herausforderungen, obwohl du dich vorbereitet hast, obwohl du zum Beispiel Aussprachen bekommen hast, du hast dich vielleicht mit den AutorInnen verknüpft, aber was könnte so im Studio noch als Herausforderung dann plötzlich auftauchen?
Naja, nur weil man die Aussprachen bekommen hat in der Liste, heißt das nicht, dass man sie gut aussprechen kann. Also da gab es schon wirklich das ein oder andere Projekt. Ich habe zum Beispiel ein ganz, ganz toller Roman von Michel Sorner, Tränen im Asiamarkt, gesprochen. Absolutes Highlight immer noch für mich. Und da gibt es aber unfassbar viele koreanische, japanische und ich glaube auch vietnamesische Begriffe, weil es auch viel um Essen geht. Und da war ich sehr, sehr froh, dass ich einen guten Freund habe, der koreanische Wurzeln hat und mir einfach wirklich jedes Wort per Sprachnachricht geschickt hat. Und ich saß in meinem Studio und ich habe dieses Handy, das war mein bester Freund wirklich, ich habe das die ganze Zeit neben mir gehabt und mir diese Sprachnachrichten, ich weiß nicht, wie oft angehört, damit ich es irgendwie gut machen möchte. Ich möchte das ja auch mit einem Respekt machen. Ich möchte das nicht einfach irgendwie, wie man das jetzt vielleicht irgendwie aussprechen würde, aussprechen, sondern dann auch so nah wie möglich, auch wenn ich nicht Muttersprachlerin bin. Und abgesehen davon, ich glaube, meine größte Herausforderung sind meine Emotionen, wie man vielleicht bei der Lesung von Anne Sauer miterlebt hat. Also gerade bei dem Buch zum Beispiel war das wirklich ein Ding von, boah, ich brauche mal kurz eine Pause, ich muss das kurz sacken lassen. Ich habe diesen Text ja gelesen. Ich wusste, was auf mich zukommt, ne? Aber trotzdem, wenn man das dann ausspricht und wenn man ja sowieso in der Szene so drin ist und das gerade so mitfühlt, dann haut einen das manchmal echt um. Also mich haut's um, weil das nochmal so laut ausgesprochen zu haben und dann eben auch im besten Fall die Emotion auch mitzugeben, das ist ein ganz schmaler Grad von, man hört, dass das gerade einen bewegt, aber es ist ja auch Teil meiner, im besten Fall, Professionalität, dass ich da nicht da sitze und wie ein Schloss und heule. Passiert im Studio, aber im besten Fall hört man es dann nicht auf dem Hörbuch.
Weil das einfach so ein intensiver, dichter Text ist auch, mhm. Anne Sauer. Für alle, die nicht bei der Lesung waren, wie die meisten. Es war die Buchpremiere von Im Leben nebenan und darin geht es um eine Frau, die plötzlich in einem anderen Leben aufwacht, ja, plötzlich ein Baby im Arm hat und sich mit ihrer Rolle als Mutter und der völligen Verwirrung und den ganzen intensiven Emotionen dazu auseinandersetzen muss. Und auf der Lesung hat Anne Sauer auch nochmal dir gedankt, mhm. fürs Einlesen dieses Buches und ja, für das Entstehenlassen der Hörbuchfassung,
ja,
quasi.
Ja.
Und war emotional.
Es war sehr emotional, weil ich auch nicht damit gerechnet habe. Und Anne meinte dann im Nachhinein zu mir, ich konnte dich nicht angucken. Ich konnte diesen ganzen Tisch. Da saßen ja mitunter auch FreundInnen von ihr. Da saßen auch Menschen vom Verlag. Und ich glaube, wir sind in dieser Gruppe so Fangirls, dass ihr auch klar war, so, ich ignoriere die jetzt weg. weil ansonsten, keine Ahnung, wäre sie vielleicht auch nochmal emotional geworden. Ja, das war eine ganz große Überraschung, weil ich ja natürlich mitbekommen habe, dass sie an einem Buch schreibt und ich mochte, vielleicht muss man das dazu sagen, ich mochte ihren Essayband über Taylor Swift total gerne und hatte ihr das damals auch gesagt. Und als sie dann an diesem Buch geschrieben hat und dann klar war, es wird auch ein Hörbuch geben, ich habe nie und nimmer damit gerechnet, dass ich das sprechen darf. Und irgendwann, wir waren bei einer Lesung von Only Margot im Kapitel 3 hier in Hamburg. Und sie steht so neben mir und sie sagt, sag mal, hat sich der Verlag eigentlich schon bei dir gemeldet? Und ich war so, was? Und war so völlig durch den Wind. Und sie meinte so, ja, ich hatte irgendwie deine Stimme im Kopf. Keine Ahnung warum. Und unabhängig davon hat die Lektorin, die dieses Projekt betreut hat, ebenfalls an mich gedacht. Und dann fügte sich das so und plötzlich sitze ich da im Studio und Anna hat mich tatsächlich auch zweimal dort besucht. Sie hat ja auch das Intro und Outro vom Hörbuch gesprochen und war dann eben auch bei der Aufnahme für ein paar Kapitel dabei und auch am Schluss. Und der Schluss war sehr emotional, eben auch mit dem Wissen, die sitzt da drüben, da ist nur so eine dünne Wand zwischen uns, ja.
Krass, ich glaube, da wird schon nochmal richtig klar, dass da ja auch was zum Leben erwacht. Also du erwächst so ein Buch zum Leben für die Zuhörerinnen, die Zuhörer, die Leserinnen, die Leser, aber auch für Autorinnen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so, kann ich mir vorstellen, eine ganz spezielle Beziehung, die da entsteht. Nur einmal ganz kurz zur Info, alle Titel, die du hier nennst und auch die Links zu den entsprechenden Hörbüchern, Im Leben nebenan ist erschienen bei Hörbuch Hamburg. Die Links packen wir in die Shownotes und auch die Titel aller Bücher, die du erwähnt hast. Also das könnt ihr alles nachlesen. Aber auch gerade Tränen im Asiamarkt und so, das hat sich spannend angehört. Also wer sich da noch mal informieren möchte über die Titel, in den Shownotes.
Wie wichtig ist es denn, dass dir auch ein Text gefällt? Also du hast vorhin gesagt, du entscheidest dann, möchte ich das Projekt annehmen oder nicht? Ist eine Zeitfrage wahrscheinlich. Mhm. Aber ist das auch eine Frage von, ja, der Text gefällt mir, oder ist das, weil man ja auch wirtschaftlich denken muss, spielt das nicht so eine große Rolle?
Für mich spielt es eine Rolle, allerdings habe ich den Text vorab nicht. Ich kann in 90% der Fälle nicht reinlesen.
Aber eine Inhaltsangabe?
Nee, Inhaltsangabe habe ich, genau. Ob das, was in der Inhaltsangabe steht, dann sich auch nochmal überträgt, ist nochmal eine andere Sache. Ich nehme im besten Fall Projekte an, von denen ich sage, die gefallen mir zu 100%. Das ist gar nicht so leicht, weil ich persönlich zum Beispiel, ich lese sehr, sehr wenig Romance im Privaten. Das wäre jetzt kein Buch, nach dem ich greife. Und trotzdem habe ich einfach auch, weil ich das stimmlich mitbringe, sehr viele Anfragen natürlich in meinem Postfach für genau dieses Genre. Und dann sage ich dazu ja, weil ich mich zum einen überraschen lassen möchte, weil ich aber auch nicht alles über einen Kamm scheren möchte und Romance nicht gleich Romance ist und da auch ganz, ganz viele tolle, tiefe Themen auch verarbeitet werden. Und dann ja, freue ich mich darüber, dass ich diesen Text, der mir persönlich jetzt wahrscheinlich im ersten Moment im Buchhandel nicht sofort in die Hand gefallen wäre, dass ich den dann im Hörbuchstudio aber so bearbeiten darf und so kennenlernen darf. Aber es mischt sich durch, aber ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube so zu 90% sind das Texte, auf die ich richtig Bock habe. Und dann ist ja noch die Frage, es kann sein, dass ich was annehme und denke, oh, das wird toll, und dann aber feststelle, ah, das geht aber in eine Richtung, irgendwie sind die Figuren so geschrieben oder da sind irgendwelche toxischen Verhaltensweisen und ich mag den Typen nicht und ich weiß nicht was. Kann auch passieren, ja.
Aber dann ziehst du durch.
Dann ziehe ich durch. Und ich fand es ganz schön, eine Kollegin von mir hat mal gesagt, man muss in jedem Buch was finden, das man liebt, weil ansonsten kann man es nicht machen. Und wenn es nur die Nebenfigur XY ist, die einen tollen Witz macht oder irgendwie, keine Ahnung, ich hatte ein Buch, da war ein Waschbär und den mochte ich. Ganz absurde Dinge.
Ja, das ist eine Erfahrung, die wir auch machen, so ein bisschen. Wir suchen ja auch Bücher aus, die uns einfach interessieren, die uns inspirieren, über die wir vielleicht auch schon viel gelesen haben, die groß angekündigt wurden oder ähnliches. Und dann sagen wir, gut, die lesen wir und dann suchen wir eine Klammer dazu, inhaltlich, thematisch, und lassen uns dann aber überraschen davon, wie uns diese Bücher gefallen, und überraschen uns gegenseitig, weil wir eigentlich die Titel festlegen, sie dann lesen und uns dann vor Mikro begegnen und drüber sprechen. Und weil du gerade Romance gesagt hast, das ging uns auch so, ne? In den Folgen, denen wir über Romance gesprochen haben, gab es viele Bücher, die einen dann doch wirklich überrascht haben, auch was so die Tiefe angeht, trotz wirklich sehr illustriertem Cover oder ähnliches, ne? Was hast du denn an Romance gelesen?
Oh, was mir jetzt spontan einfällt, ist von Annabelle Steel. Songs of Emerald Hills habe ich gelesen. Jetzt zuletzt, das geht aber schon so in Richtung Romantasy, war von Ruby Brown Glory of Broken Dreams. Und das mochte ich sehr. Das war ganz fantastisch geschrieben und so eine ganz tolle Mischung aus diesen Fantasy-Elementen und trotzdem irgendwie eine Form von Gesellschaftskritik und dieses als Frau immer das Gefühl zu haben, nicht genug zu sein. Und trotzdem aber, und dann dieses Ellbogending, was passiert so. Und ich muss jetzt irgendwie die Einzige sein, die sich hier durchkämpft. Und sie hat das ganz, ganz toll dort in diesem Buch verarbeitet. Und damit irgendwie auch so ein bisschen einen Wink auf den Literaturbetrieb gegeben, hatte ich so den Eindruck.
Wie viele Bücher hast du schon eingesprochen?
Oh, ich glaube so um die 100.
Wow.
Da sind aber, glaube ich, die unter Pseudonym, die ich gesprochen habe, nicht dabei.
Ach, du hast auch unter Pseudonym. Das gibt's auch?
Das gab's mal. Genau. Okay. Am Anfang habe ich auch Bücher unter Pseudonym gesprochen.
Und warum macht man das?
In meinem Fall, weil ich keine Lust hatte, Bücher mit sehr expliziten Szenen mit meinem Namen zu verknüpfen. Ich spreche zum Beispiel keine Dark Romance, beziehungsweise damals, als ich angefangen habe, habe ich so Kurzgeschichten, so Dark Romans Kurzgeschichten gelesen und habe da dann gemerkt, nein, aber ich wollte es zumindest mal ausprobiert haben, damit ich weiß, wie es mir damit geht und was ich tatsächlich einfach nicht machen möchte.
Wegen der Rollen, die da verteilt werden, oder geht es da generell um, das sind ja auch sehr explizite Sexszenen teilweise.
Genau. Und erstmal, ich habe nichts gegen eine gut geschriebene Sexszene, so, das ist gar kein Ding, aber ich mag nicht, was so für Dynamiken drumherum passieren. Und auch da denke ich dann wiederum, wer bin ich, darüber zu urteilen, wenn das irgendjemandem eine gute Zeit bringt, go for it. Aber mir fehlt manchmal so ein bisschen, dass das in den Kontext gesetzt wird, dass auch klar wird, das muss nicht für jede Person sein, das ist auch nicht die Norm im besten Fall. Genau. Und ich habe einfach für mich festgestellt, ich nehme das nicht so gerne in den Mund.
Ja, aber dann ist ja gut, weil man vorher sich da so vielleicht ein bisschen auch so drauf vorbereitet hat.
Ja,
und,
genau.
Ja, okay.
Und auch eine Freiheit, die du dann jetzt mittlerweile dir auch erarbeitet hast, zu sagen, nee, das mache ich nicht. Dann ist ein Buch fertig und dann ist ja deine Arbeit aber auch nicht ganz fertig, weil du eben auch Lesungen begleitest.
Im besten Fall, ja. Das wird immer mehr und da freue ich mich drüber, weil ich habe das im Studium sehr gerne und häufig gemacht, auch so im Literaturhaus in Stuttgart damals und alle möglichen Veranstaltungen gerne live mitgestaltet. Und ja, manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, man spricht so dieses Hörbuch, man hat sich so intensiv mit diesem Text beschäftigt und dann ist es irgendwie so, puff, weg. Und diese Lesungen bringen einen ja auch nochmal auf eine andere Art und Weise mit den Autorinnen zum Beispiel zusammen. Und im besten Fall kann man dann eben auch so ein bisschen erzählen, was passiert denn eigentlich da so im Studio? Und wenn man sich dann eben auch mit den Autorinnen gut versteht, dann hat das im besten Fall auch so eine ganz schöne Dynamik auf der Bühne, die hoffentlich dem Publikum auch Spaß macht.
Sind es oft Autorinnen?
Ja.
Das ist Zufall oder ist das auch von dir so ein Wunsch, dass du sagst, ich kann die auch mit meiner Arbeit dann unterstützen?
Ich glaube, es ist zum einen genreabhängig. Ich habe, glaube ich, nicht so unbedingt die Stimme, die jetzt sofort für einen Thriller besetzt werden würde. Und da gibt es dann eben dann doch mehr Männer, die in diesem Bereich schreiben. Bei der Romance oder eben auch in der Belletristik, der zeitgenössischen feministischen Literatur, für die ich immer wieder besetzt werde, da gibt's einfach in dem Feld zumindest, in dem ich dann besetzt werde, mehr Frauen. Ich habe genau einmal für einen Mann gelesen, auch ein ganz, ganz toller Autor, Fabian Neithardt heißt er. Und die beiden Bücher, bei denen ich mitgesprochen habe, einmal Nur ein paar Nächte und dann Endlosschleifentage, was jetzt auch erst rauskommt. Er kriegt das irgendwie ganz gut hin, dass mich die Frauenfiguren auch nicht nerven. Gerade bei Nur ein paar Nächte zum Beispiel. Es geht um Mutterschaft, Nichtmutterschaft, Regretting Motherhood, geschrieben von einem Mann. Denkt man dann erstmal so, huch.
Wie geht das?
Darf er das? Aber er macht das mit so viel Feingefühl und Respekt, dass ich mich überhaupt nicht dran gestört habe und ich, ja, finde es ein ganz, ganz großartiges Buch und Endlosschleifentage, wie gesagt, das für das ich jetzt erst vor ein paar Wochen im Studio saß, wo der Autor tatsächlich auch mitspricht, das geht um junge Trauer und das ist ein ganz universelles Thema, so was macht man denn eigentlich, also wie geht Trauern generell überhaupt und was macht man, wenn man die Liebe seines Lebens mit Anfang 30 verliert? Also, ja, aber das ist tatsächlich der einzige Mann, für den ich bisher gesprochen habe. Und ich kann gar nicht genau den Finger drauflegen, woran das liegt. Aber wenn ich raten müsste, dann wäre das genrebedingt.
Wurdest du eigentlich schon mal anhand deiner Stimme erkannt?
Nicht im Privaten. Also nicht, ich stehe an der Supermarktkasse und dann sagt irgendwer, Moment mal, das nicht. Aber was natürlich immer wieder passiert ist, dass Leute eine Werbung zum Beispiel hören und denken so, Moment, die Stimme kenne ich doch aus irgendeinem Hörbuch. Oder tatsächlich, eine Autorin hat mich in einer Saftwerbung gehört und hat dann selber recherchiert, wer ist denn die Stimme dahinter und hat mich dann daraufhin auf eines ihrer Bücher besetzen lassen wollen.
Ach, wie cool. Ich höre dann jetzt bei Werbung auch mal genauer hin.
Du sprichst viel Werbung auch?
Ja, doch.
Würdest du sagen, das hält sich dann so, also Hörbuchsprecherin, ist es dann Werbesprecherin? Wie ist da dann der Begriff?
Beruf oder die berufliche Sprache?
Also ich würde für mich immer sagen, ich bin Sprecherin und ich bin in ganz vielen unterschiedlichen Sparten unterwegs. Also ich mache Werbung, ich mache aber auch Hörspiel, ich mache Voice-Over und Feature oder eben Dokumentation. Das ist auch ein ganz tolles Feld. Aber dadurch, dass Hörbücher einfach schon vom Medium her so viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, würde ich nicht sagen, dass ich das zumindest zeitlich die Waage hält. Also für eine Werbung sitze ich maximal eine Stunde im Studio.
Obwohl 8 Personen.
Und alle wollen doch irgendwas.
Machst du eigentlich auch synchron?
Tatsächlich, das ist das einzige Feld, das ich nicht mache. Ich hab's gemacht, aber mittlerweile gar nicht mehr, weil ich auch merke, dass ich da, glaube ich, nochmal viel mehr Energie und Zeit drauf verwenden müsste, mich da reinzuarbeiten. Das ist so ein übervoller Markt an ganz fantastischen KollegInnen, aber eben auch Menschen, die auch eben aus dem Wissen heraus, ich habe einen Film gesehen und das war synchronisiert, der war synchronisiert und das ist offenbar ein Job und das will ich jetzt auch machen. Da kommen so viele Leute, die Bock drauf haben und die Studios können sich wirklich aussuchen, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Und gerade jetzt auch in Kombination mit KI ist das gar nicht mehr so leicht, da reinzukommen. Und ich glaube, ich bin so happy mit meinem Hörbuch und mit allem anderen, was ich machen darf. Ich habe gar keine Lust.
Und weil du den Downer KI schon angesprochen hast.
Oh Gott, ja.
Wie verändert sich denn dein Job durch KI? Was hat sich schon verändert? Was kommt da noch? Wie blickst du in die Zukunft?
Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Werbung. Ich merke, dass das weniger wird. Was aber auch so grundsätzlich mit der gesamten Weltwirtschaft zu tun hat, ne? Also wir erleben gerade mehrere Kriege, wir erleben eine politische Unsicherheit in mehreren Ländern und das hat auf jeden Fall Auswirkungen darauf, ob Firmen sagen, so und jetzt ballern wir nochmal eine Werbung raus, weil man eben auch davon ausgeht, dass gerade nicht so viel konsumiert wird. Das merke ich, aber natürlich auch, dass es viel einfacher ist, eine KI-Stimme für so 3 Sätze einzusetzen. Das merkt niemand so wirklich, weil, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, da muss ich mal nochmal genauer bei Werbung hinhören. Eigentlich versendet sich das so, ne? Wenn man nicht mit dem Job irgendwie damit zu tun hat, dann ist Werbung eigentlich immer so ein Übel, was halt so mitläuft. Im Hörbuchbereich, es ist ein Thema, es ist ein großes Thema aktuell auch, weil ein Big Player sich weigert, eine KI-Ausschlussklausel in seinen Vertrag aufzunehmen. Da sind wir glücklicherweise bei den meisten Hörbuchverlagen, zumindest bei den etablierten großen, super dankbar für, dass die sich Stand jetzt solidarisch mit uns SprecherInnen zeigen und eben tatsächlich eine Ausschlussklausel in ihre Verträge nehmen, dass sie eben nicht Voice-Clones erstellen, dass sie nicht KI-Training betreiben und ihnen daran gelegen ist, weiterhin mit echten Menschen zusammenzuarbeiten.
Darf ich ganz kurz nachfragen? Also so eine Klausel schützt quasi den eigenen USP, deine Stimme, dass die nicht genutzt wird, um ähnlich klingende Voice-Over künstliche Intelligenzen zu erstellen.
Genau, okay. Also im Grunde schließt diese Klausel aus, dass meine Stimme in eine KI-Software eingespeist werden darf, dass damit dann eben ein Voice-Clone erstellt werden darf und Training passieren darf. Und das ist immens wichtig für uns, weil ansonsten hat man immer das Gefühl von, ich habe keine Handhabe, ich bin nicht sicher, was passiert denn jetzt mit meiner Stimme? Und natürlich, es ist so viel da draußen. Also meine Stimme auf Spotify, wo auch immer, ne? Man kann damit letztlich ja machen, was man will. Bitte tut es nicht. ich kann es nicht nachprüfen, ne? Aber es ist zumindest ein besseres Gefühl zu wissen, dass da die Verlage zumindest mit uns mitarbeiten, die meisten. Es wird sich aber verändern und es wird auch schon viel gemacht. Ich meine, Audible hat jetzt zum Beispiel angekündigt, dass er zumindest im englischsprachigen Raum, dass sie da schon mit KI-Stimmen Hörbücher produzieren. Andere Verlage machen das auch bereits. Eigentlich ist die Regelung, dass es zumindest angemerkt werden muss auf den Plattformen, wenn es von einer KI-Stimme gesprochen wird, tun die meisten aber nicht. Und damit verändern sich Hörgewohnheiten im schlimmsten Fall. Damit wird immens viel produziert, was wiederum dann die anderen Verlage in Zugzwang bringt. Ja, und ich glaube, der größte Part für mich ist, dass von mir mittlerweile, ich will nicht sagen verlangt wird, aber es ist part of my job mittlerweile, dass ich auch als Person mit Gesicht auf Social Media zu finden sein muss. Weil das natürlich einen weniger angreifbar macht von einer KI-Stimme. Weil Menschen sich hoffentlich immer noch lieber mit Menschen verknüpfen und gerne eine Person sehen wollen, die einem etwas vorliest. Was dann eben auch bedeutet, dass man mehr Lesungen hat, mehr Content produziert und plötzlich ist man Sprecherin und gleichzeitig Content Creatorin und so weiter. Und manche machen das ganz fantastisch und leichtfüßig, habe ich manchmal das Gefühl. Mir fällt es tatsächlich schwer, dass das auf einmal so Zusatz zu meinem Job sein soll.
Ja, es ist nicht mehr nur ein Job, sondern es sind dann plötzlich ganz viele, ja, die man bedienen muss.
Ja, tatsächlich. Und ganz kurz noch einmal zur Arbeitsweise, bevor du uns zum Abschluss noch etwas vorliest aus Im Leben nebenan, der Roman von Anne Sauer, über den wir gerade auch schon gesprochen haben. Du bist selbstständig.
Ich bin seit Abschluss meines Studiums selbstständig und war auch noch nie festangestellt. Ein Glück. Ich könnte das, glaube ich, auch gar nicht. Also für mich war relativ schnell klar, nee, ich muss das irgendwie hinbekommen, diese Freiberuflichkeit. Und Klopf auf Holz, es hat geklappt und es klappt immer noch. Und ja, es ist ein ganz, ganz großes Privileg.
Und für uns ein ganz großes Privileg und für alle, die zuhören, ist, dass du uns jetzt nochmal quasi live aus dem Seitenweise Glückstudio einen Teil aus Anne Sauers Roman Im Leben nebenan vorlesen wirst.
Antonia, dieses Baby gehört mir nicht. Auf Antonias Brust liegt ein kleiner, flaumiger Kopf, der sich mit ihrer Atmung sachte senkt und hebt. Ein winziger Arm klammert sich an die Seite, der andere klebt unter dem Babykörper, der kaum etwas wiegt und bedrückend viel Wärme ausstrahlt. Dieses Baby gehört mir nicht, denkt sie wieder. Sie atmet ein, schließt noch einmal die Augen, atmet aus. Das muss ein Traum sein. Gähnend reibt sie sich über das Gesicht und wartet, dass die Sicht verschwimmt. Rechnet jede Sekunde mit der Realität. Das Traumbabykörperding rutscht ihr seitlich von der Brust. Antonia lässt es rutschen, denn gleich wacht sie sicher auf. Doch dann schlägt das Baby seine dunklen Augen auf, holt Luft. Es vergeht nur eine Sekunde zwischen Himmel und was zur Hölle. Es schreit. Und Antonia ist hellwach.
Vielen, vielen Dank.
Danke euch fürs Zuhören.
Im Leben nebenan fehlt das nochmal als Info bei DTV erschienen und das Hörbuch ist bei Hörbuch Hamburg. Wir lassen niemanden ziehen aus diesem Studio, ohne nicht nach noch mehr Lesetipps zu fragen. Gibt es denn noch Lieblingsbücher abseits deines Jobs, die du mit viel Leseliebe uns empfehlen kannst?
Die ich nicht selbst gesprochen habe. Ich liebe Fantasy und vor allem liebe ich Leigh Dugo. Und es gibt eine ganz tolle Reihe, Das neunte Haus heißt das erste Buch, ganz fantastisch gelesen von Vera Telz. Das muss auf jeden Fall genannt werden. Und Taylor Jenkins Reid mag ich auch sehr, sehr gerne. Und alles von Mareike Fallwickel. Durch die Bank weg. Ihr neuester Essayband, den hat sie auch selbst gesprochen, kann ich auch sehr empfehlen.
Wenn du privat Bücher, und ich sage jetzt bewusst nicht liest, konsumierst, liest du sie dann oder hörst du sie dann?
Ich höre nur im Urlaub. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht im Alltag, weil ich ansonsten da sitze und dann kickt mein Imposter. Dann denke ich mir da so, oh Gott, meine KollegInnen machen so einen tollen Job, was mache ich eigentlich?
Und das kannst du im Urlaub ausschalten?
Das kann ich im Urlaub besser ausschalten. Aber natürlich hat man irgendwie trotzdem jobbedingt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr lest oder hört, man hat irgendwie so einen analytischen Blick darauf. Und ich glaube, den kann man auch schwer ablegen. Aber Ich mache das immer mit meinem Partner zusammen, der auch literaturaffin ist und in der Branche unterwegs. Und wenn wir Hörbücher zusammen hören, dann machen wir so nach ein paar Kapiteln kurz Pause, gucken uns an. Also, geht's dann kurz los, wir analysieren das und dann ist es aus dem System raus und dann kann man sich besser darauf einlassen. Und im privaten Lesen ist tatsächlich schwierig. Also auch da eher im Urlaub, weil ich lese ja eigentlich ständig. Aber trotzdem würde ich oft sagen, ich lese nicht mehr. Dabei war das früher mein absolutes Lieblingshobby und ich bin jetzt in einem Buchclub. Und versuche mir ja das darüber wieder so ein bisschen anzueignen, zumindest mal ein Buch für mich zu lesen.
Und ist das ein Buchclub mit Schwerpunkt?
Ich würde sagen, jetzt gerade kristallisiert sich heraus, Schwerpunkt ist, wir lesen Frauen, weil wir alle gerade einfach, wir sind so übersättigt, wir können gerade keine Männer mehr lesen. Das geht aber von, was hatten wir, Marschlande über jetzt gerade von, auch toll, Sheder Basya, Nachts ist es leise in Teheran, war eines meiner allerersten Hörbücher, bei denen ich mitsprechen durfte. Auch geheult. Da hört man es, glaube ich, auch noch ein bisschen doller, aber das kann ich auch sehr empfehlen. Das lesen wir gerade.
Marschlande steht auch auf unserer Liste.
Ja, und noch so vieles mehr. Aber das mit dem Lesen, ja, das ist, ne? Aber ich finde es einfach so wunderschön und ich merke das immer wieder, wenn wir hier mit Gästen im Studio sprechen. Wir hatten jetzt vor ein paar Folgen gerade auch eine Literaturübersetzerin da, die uns ein bisschen was zu ihrem Job erzählt hat. Irgendwie was für eine Kraft dann doch einfach in Büchern, in Romanen, auf jeder einzelnen Seite steckt. Mhm. Egal, was man damit macht, ob man konsumiert, ne? Weil man dabei entspannen möchte und es genießen möchte, ob man es einspricht, um nochmal eine andere Ebene reinzubringen und so. Also ich liebe es, wie immer wieder auch so ganz viele neue Türen literarisch aufgehen. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du uns durch diese Tür mitgenommen hast, liebe Chantal.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Falls ihr uns schreiben möchtet, darüber würden wir uns auch freuen, mit Lob, Kritik, Anmerkungen, schreibt uns eine E-Mail an buchclub@bildderfrau.de. Ihr findet uns auf Instagram auf dem Account von Bild der Frau. Wir freuen uns über Kommentare auf Spotify, da könnt ihr die Folgen auch kommentieren und abonniert uns da, folgt uns, gebt uns 5 Sterne.
Und falls ihr jemanden kennt, der sich für Hörbücher interessiert oder die auch sehr gerne mag, dann teilt doch diese Folge einfach mit der oder demjenigen. Auch das hilft uns und macht uns sichtbarer und wir freuen uns drüber. Und wir hören uns nächste Folge wieder.
Wunderbar, ich freue mich.
Ich mich auch. Bis dahin lesen wir heiter weiter.
Bis dann, ciao.
Tschüss.